SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Bezahlkarten für Geflüchtete, die soll es bald in ganz Deutschland geben, statt Bargeld wie bislang. Darauf haben sich in dieser Woche ja Bund und Länder geeinigt. Über das Thema wird heiß diskutiert. Die einen sagen, super, so kann kein Bargeld ins Ausland geschickt werden. Andere sehen in den Karten eine Schikane. Wir wollen in dieser Sendung auf noch einen ganz anderen Aspekt schauen, nämlich darauf, wie die Karte die Arbeitsbelastung in den Migrationsämtern senken kann. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über qualifizierte Zuwanderung. Die brauchen wir für unseren Arbeitsmarkt dringend und trotzdem funktioniert es oft nicht so, wie es soll. Warum nicht? Klären wir. Und es geht um eine ganz besondere Form der Unternehmensübergabe, wenn Beschäftigte das Unternehmen erben. Millionen Geflüchtete in Deutschland sollen in Zukunft kein Bargeld mehr bekommen, sondern eine Bezahlkarte. Im Laufe des Jahres soll sie bundesweit eingeführt werden. Was auf Bundesebene also noch Zukunftsmusik ist, testet der Ortenaukreis schon seit einigen Wochen. Und dort fällt auf, die Karte macht die Arbeitsabläufe in den Behörden spürbar einfacher. Wolfgang Brauer berichtet über die ersten Erfahrungen aus dem Modellversuch.
Schönen guten Morgen. Sie sprechen Deutsch, Englisch?
Das ist Ihre neue Social Card, ja?
Vor dem Migrationsamt des Ortenaukreises in Offenburg steht eine lange Schlange. Nach und nach werden die Asylbewerber und Flüchtlinge zu einem verglasten Schalter durchgelassen. Bislang wurde hier Bargeld ausgezahlt. Heute wird stattdessen eine Plastikkarte ausgegeben, die sogenannte Social Card. Alexandra Roth ist die Kreisdezernentin für Migration. Sie erklärt, warum der Ortenaukreis schon jetzt auf die Bezahlkarte setzt.
Unser Ziel war es, Bargeldzahlungen zu vermeiden. Bargeldzahlungen verursachen sehr viel Aufwand. Das Geld muss bei der Bank geholt werden, es muss bestellt werden, es muss ja pro Person vorgezählt werden. Ganz abgesehen von einem Sicherheitsrisiko, einmal beim Transport, beim Vorhalten und nachher auch bei der Auszahlung, aber auch beim Leistungsempfänger selbst. Wenn hier in den Unterkünften größere Bargeldbestände aufbewahrt werden, besteht immer das Risiko des Diebstahls.
Deshalb gibt der Ortenaukreis seit einem Monat die Social Card aus. Darauf ist ein Geldbetrag geladen. Mit der Karte kann in Läden bezahlt oder Bargeld abgehoben werden. Für die Mitarbeiter der Auszahlungsstelle, Jack Adolfo Lempe und Franziska Schwarz, bringt die Karte eine große Erleichterung im Arbeitsalltag.
Hervorragend, auch in der ganzen Organisation. Weniger Belastung dadurch.
Für uns tatsächlich jetzt ein bisschen einfacher. Der Sachbearbeiter kann das Geld dann direkt auf die Social Card überweisen und wir haben dann automatisch weniger Kundenverkehr hier.
Und so erhofft sich die Kreisverwaltung in Offenburg durch die Social Card enorme Einsparungen, erklärt Dezernentin Alexandra Roth.
Der Sicherheitsdienst, der fällt schon mal konkret weg. Das waren immer zwei Personen, die bei den Auszahlungen dabei waren und die entstehen ja monatlich. Und der entfällt ganz konkret neben den Stunden der Mitarbeiter, die das Geld dann ja auch tatsächlich vorgezählt haben.
Bei einigen der Asylbewerber und Flüchtlinge sorgt die Plastikkarte aber für Irritation. So wie bei diesem Marokkaner, der seit einem Vierteljahr in Deutschland ist und seinen Namen nicht im Radio hören will. Ein Freund übersetzt.
Geschockt, weil gestern den Kollegen von ihm haben die Cash gekriegt, haben die keine Karte gekriegt. Und ja, heute aus dem Nächsten, die sagen ihm hier, ja heute, du kriegst eine Karte.
Dadurch ändert sich aktuell hier im Landkreis wenig für die Empfänger, damit der Karte auch Bargeld abgehoben werden kann. Bei der Geldkarte, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, soll diese Funktion voraussichtlich wegfallen. Aber der Kreis fühlt sich für die neue Bezahlkarte gut vorbereitet. Dezernentin Alexandra Roth.
Also ich denke, dass die Umstellung bei uns schneller gehen wird, gerade wenn eventuell der Anbieter der gleiche bleibt. Diese Einschränkungen lassen sich relativ schnell umsetzen und einfach umsetzen. Von dem her haben wir da vielleicht eine Spur die Nase vorn.
Die Bezahlkarte für Geflüchtete. Im Ortenaukreis wird jetzt schon ausprobiert, was im Laufe dieses Jahres auch bundesweit Standard werden soll. Ohne qualifizierte Zuwanderung würde unser Arbeitsmarkt längst zusammenbrechen. Das belegen gerade veröffentlichte Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Dass gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland bei uns arbeiten, ist also entscheidend. Doch oft klappt's nicht. Die OECD hat in dieser Woche eine Untersuchung zum Thema vorgestellt. Über ein Jahr lang hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ausländische Fachkräfte begleitet, die nach Deutschland kommen wollten. Thomas Liebig ist Migrationsexperte bei der OECD. Herr Liebig, anfangs waren es gut 30.000 Menschen, die gerne in Deutschland arbeiten wollten. Wie viele haben es tatsächlich geschafft?
Es sind weniger als 5%, die es innerhalb eines Jahres nach Deutschland geschafft haben. Wir haben uns gleichzeitig angeschaut, wer schafft es denn? Und das sind Menschen, die häufig schon Kontakte nach Deutschland hatten, Freunde, Bekannte, die ihnen auch geholfen haben, die schon Kontakte zu Arbeitgebern vor der ersten Befragung hatten und auch Menschen, die überproportional gut Deutsch sprachen und die noch stärker qualifiziert waren als die ohnehin schon sehr qualifizierte Restgruppe derjenigen, die es nicht geschafft haben oder dann nicht mehr bei unserer Studie über das ganze Jahr dabei waren.
Weniger als 5%, das ist am Ende aber wirklich nicht viel. Warum kommen so wenige durch diesen Prozess durch?
Da gibt es eine ganze Reihe von Hürden. Die größte Hürde ist erstmal mit den Arbeitgebern in Deutschland in Kontakt zu kommen. Hier berichten die Teilnehmenden von großen Schwierigkeiten, dass sie gar nicht wissen, wo suche ich überhaupt danach, trotz aller Unterstützung, die es da schon gibt. Das ist die größte Hürde, die wahrgenommen wird, die im Übrigen auf beiden Seiten besteht. Auch Arbeitgeber berichten ja, wo finde ich denn diese Leute, wie komme ich mit denen in Kontakt, da hapert es noch. Dann zwei weitere Hürden, die wir auch festgestellt haben. Das ist zum einen die Visastellen. Hier gibt es sehr lange Wartefristen und natürlich auch die deutsche Sprache, die von vielen nach wie vor als Hürde wahrgenommen wird.
Wie geht's den Menschen, die hier einen Job gefunden haben?
Im Großen und Ganzen sind die Menschen sehr zufrieden mit Deutschland. Sie sind auch zufrieden eigentlich mit der deutschen Mentalität und mit ihrem Alltagsleben. Sie berichten von großen Schwierigkeiten, allerdings eine Wohnung zu finden. Und da haben wir auch eine erschreckend hohe Anzahl von Menschen, die sagen, sie sind auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert worden oder aufgrund ihrer Herkunft schlechter behandelt worden, als es Deutsche würden. Mehr als jede zweite Person, die es nach Deutschland geschafft hat, berichtet von Erfahrungen im Wohnungsmarkt und auch fast 4 von 10 berichten von negativen Erfahrungen auf der Straße, in Restaurants oder in Geschäften. Das sind eigentlich erschreckend hohe Zahlen.
Jetzt ist seit kurzem das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Wie ist Ihr Eindruck? Ändert das was?
Das wird eine dieser großen Hürden, dieses Zusammenbringen zwischen den Arbeitgebern und den Migranten im Ausland, wird es beheben durch diese neue Chancenkarte. Aber der Erfolg steht und fällt mit der Umsetzung an den Visastellen vor Ort. Denn die müssen erstmal den Menschen einen Termin geben und sie dann entsprechend beraten, behandeln und die Anträge zügig bearbeiten. Denn wir sehen auch, die Menschen haben nicht ewig Zeit. Und der Erfolg wird insgesamt sehr stark von der Umsetzung in den Ursprungsländern, an den Visastellen, auch in den Ausländerbehörden abhängen. Ganz generell kann man zum neuen Gesetz sagen, es ist relativ deutlicher Liberalisierungsschritt. Also was gesetzgeberisch getan werden kann, ist dann auch weitgehend Deutschland an der Spitzengruppe der OECD-Länder, was die Offenheit anbelangt. Aber die entscheidende Schwachstelle, die es gegenwärtig gibt, ist die Umsetzung vor Ort in den Ausländerbehörden und auch an den Visastellen in den Ursprungsländern. Und wenn da nicht massiv investiert wird in mehr Digitalisierung und spezialisiertes Personal, dann wird das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch nicht den entsprechenden Erfolg haben können.
Das ist das, was rund ums Gesetz passieren kann und muss. Was muss sich denn ansonsten noch tun, damit in Zukunft eben mehr als diese unter 5% zu uns kommen?
Wichtig ist es auch, mehr in die deutsche Sprache in den Ursprungsländern zu investieren. Das ist eine weitere Schwachstelle, die wir identifiziert haben. Viele der Teilnehmer lernen bereits Deutsch und von denjenigen, die es noch nicht gelernt haben oder noch keine Deutschkenntnisse haben, sagen, sie würden Deutsch lernen, wenn das Angebot besser wäre in den Ursprungsländern. Hier sehen wir eine Tendenz, dass die Goethe-Center eher zugemacht werden. Also da müsste man eigentlich mehr aufmachen, viel mehr investieren, als es bislang gemacht ist. Auch strategisch investieren in die deutsche Sprachförderung im Ursprungsland. Denn den Teilnehmern ist durchaus klar, dass sie Deutsch lernen müssen, um in Deutschland erfolgreich zu sein, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch sich gut in die Gesellschaft zu integrieren. Dieses Bewusstsein ist da, die Bereitschaft auch ist da, die deutsche Sprache zu lernen, aber sie brauchen eben mehr Unterstützung in den Ursprungsländern und das muss auch massiv ausgebaut werden. Generell fällt ein bisschen auf, wenn ich das mal so sagen darf, Deutschland ist noch mit einer Integrationsstruktur wie vor 10 Jahren für ein Zehntel der Fachkräfte, die man eigentlich gerne holen möchte, unterwegs. Und da sind eben einfach massive Investitionen erforderlich, um das zu dem gewünschten Erfolg zu bringen.
Lassen Sie uns an der Stelle vielleicht mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was wäre denn die Alternative? Also was passiert, wenn wir es nicht schaffen, qualifizierte Zuwanderung leichter zu machen?
Der deutsche Arbeitsmarkt steht vor großen demografischen Herausforderungen. Fast alle OECD-Länder haben in den letzten Jahren ihre Bemühungen verstärkt, Fachkräfte aus dem Ausland zu holen. Und die gehen dann entweder nach Kanada, Australien, Vereinigtes Königreich. Das sind so die Spitzenländer in den Wunschlisten unserer Befragten. Oder sie bleiben im Ursprungsland, wo sie auch teilweise zunehmend gute Chancen haben. Denn für diese Menschen, um die es hier geht, gibt es mittlerweile einen weltweiten Markt. Und der Wettbewerb hat klar zugenommen. Und es ist wichtig, dass Deutschland hier weiterhin gut positioniert ist.
Jetzt haben wir ganz viel über qualifizierte Zuwanderung gesprochen. Was ist mit dem großen Pool der Geflüchteten, die ja prinzipiell eventuell auch eine Ressource für den Arbeitsmarkt sein könnten? Inwieweit kann die Rechnung aufgehen?
Nun, man muss erstmal zunächst ganz klar sagen, dass Flüchtlinge nicht aus ökonomischen Gesichtspunkten aufgenommen werden, sondern aus humanitären Gesichtspunkten. Natürlich ist es wichtig, deren Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt besser zu nutzen. Hier gilt es, vor allen Dingen zwei Gruppen stärker im Blickfeld zu behalten. Das sind zum einen der nicht unerhebliche Teil derjenigen, die hohe Qualifikationen haben, hier mehr zu investieren, dass sie diese auch entsprechend in den deutschen Arbeitsmarkt in Wert setzen können. Und da geht es natürlich um die deutsche Sprache. Hier ist Deutschland schon relativ gut aufgestellt mit der Unterstützung, die gemacht wird, aber auch Fragen der Anerkennung der Diplome. Und doch vielleicht müssten die Arbeitgeber noch ein bisschen mehr Offenheit zeigen an der einen oder anderen Stelle. Die andere Gruppe, die auch nicht unbedeutend ist, sind diejenigen, denen Basisqualifikationen fehlen, die also nur sehr wenig Schulbildung mitbekommen haben. Hier muss man ganz realistisch sein. Hier ist auch ein Stückchen Investition erstmal erforderlich, um diese Menschen fit zu machen für den deutschen Arbeitsmarkt. Hier kann man keine Wunder erwarten, sondern hier kommt es eher darauf an, zu achten, dass sie die Kompetenzen und die Qualifikationen haben für eine nachhaltige Integration in den deutschen Arbeitsmarkt und auch in die deutsche Gesellschaft.
Sagt Thomas Liebig, Migrationsexperte bei der OECD. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände spaltet gerade mit ihrer neuen Nachwuchskampagne die Gemüter. Titel: How to Sell Drugs Offline Fast. In Anlehnung an eine Netflix-Serie, in der es nicht um Arzneimittel, sondern um illegale Drogen geht. Mutig, aber wahrscheinlich auch wirkungsvoll. Und deshalb schreibt meine Kollegin Katharina Krüger, der Präsidentin der Apothekerverbände, unseren satirischen Brief der Woche.
Liebe Gabriele Regina Overwiening, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie sind Deutschlands oberste Apothekerin und müssen sich jetzt vorwerfen lassen, dass Sie Ihren ehrenwerten Berufsstand in die kriminelle Schmuddelecke rücken. Nur weil Sie den dringend nötigen Nachwuchs mit einer Kampagne gewinnen wollen, die da heißt How to Sell Drugs Offline Fast. Also in etwa Drogen offline verkaufen, aber zacki. Das ist für manch eine pharmazeutische Fachkraft natürlich eine bittere Pille. Die stehen täglich, lächelnd und in lichtes Weiß gekleidet, hinter dem Plexiglas-Counter und versorgen die Rotznasen, Rückenleiden und auch die raren Erkrankungen der Nation mit Medizin und einer Gratispackung Taschentücher. Die drücken sich nicht im Kapuzenpullover unter einer Brücke oder in einer dunklen Ecke im Park herum, um ihren Kunden im Vorbeigehen kleine Tütchen zuzustecken. Aber darum geht's ja auch nicht. Sie denken digital, liebe Gabriele Regina Overwiening. Hier geht's nicht um Sucht, sondern darum, was einer im Internet sucht. Wer also in die Suchmaschine entsprechende Wörter eintippt, kann theoretisch bei ihrer Kampagne landen und sich dann an Slogans erquicken wie »Deine Oma kauft ihren Stoff bei mir« oder »Drogenkunde gehört bei uns in den Lehrplan«. Klar, dass das nicht allen gefällt, aber am Ende muss der Hustensaft ja dem Patienten schmecken. Vielleicht kleben Sie auf Ihre nächste Kampagne einfach noch einen Beipackzettel mit den Risiken und Nebenwirkungen. Da listen Sie auf, was der Branche droht, sollten sich in Zeiten des Fachkräftemangels nicht genug Nachwuchsapotheker finden. Denn das wäre wirklich eine bittere Pille. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
Wir haben in den vergangenen Monaten einige Insolvenzen großer Modeketten erlebt und auch für etliche alteingesessene Klamottengeschäfte in den Innenstädten ist die Lage gerade schwierig. Beim Modehaus Müller-Hamann in Saarburg ist das anders. Hier kommen die Kunden. Und das, obwohl das Bekleidungsgeschäft vor gut einem Jahr vor einer ziemlichen Herausforderung stand. Der Inhaber war überraschend verstorben und hatte seinen Beschäftigten Geschäft und Immobilie vererbt. Sie waren also plötzlich ihre eigenen Chefs. Wie sie sich organisiert haben und warum sie auf altbewährte Dinge setzen, haben sie Marc Stefkin erzählt.
Das Porträt ihres verstorbenen Chefs hängt an einem Ehrenplatz mitten im Laden. Irmgard Merz, Jessica Koch und ihre Kolleginnen bereiten sich darunter auf die Ladenöffnung vor. Die Stimmung ist gelöst, denn das erste Geschäftsjahr als eigene Unternehmerin haben sie mit einem Gewinn abgeschlossen.
Also ich würde sagen, er würde uns loben und sagen, ihr macht das gut so, macht weiter so.
Er würde da oben jubeln, ihr seid klasse, ihr macht das richtig gut.
Als der Junggeselle mit gerade mal 60 Jahren auf dem Weg in den Urlaub starb, war der Schock zunächst groß. Dass seine 12 Angestellten Ersatzfamilie für ihn waren, ging aus dem Testament hervor. Haus und Geschäft gingen an sie über. Jessica Koch.
Dann habe ich realisiert, worauf er eigentlich die ganzen Jahre auch hingearbeitet hat. Weil er hat uns im Büro mit eingebunden, er hat uns im Einkauf mit eingebunden. Also in allem, was auch im Hintergrund passiert, nicht nur den Verkauf. Und darum war das jetzt nicht so ein Sprung ins kalte Wasser.
Trotzdem galt es viel zu klären. Ein Jahr lang haben Anwälte und Notare verhandelt, um ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell mit 12 gleichberechtigten Teilhabern auszuarbeiten. Jessica Koch erklärt, wie es funktioniert.
Wir haben 2 eingestellte Geschäftsführerinnen, das bin ich und die Frau Merz. Dann haben wir Einkäuferinnen, die auch immer zum Einkauf fahren und alle anderen werden aber auch mit eingebunden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, so ich bestimme und das wird so gemacht, sondern wir bestimmen eigentlich im Kollektiv.
Auf den Verkaufsschildern prangen satte Rabattversprechen von bis zu 30% auf die Winterware. Rabatte vor dem offiziellen Winterschlussverkauf, das war unter ihrem alten Chef tabu. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Gediegene Mode und Schuhe für Kinder, Damen und Herren. Und das auf überschaubaren 160 Quadratmetern. Dazu ein Service, den es so sehr wahrscheinlich nur noch ganz selten gibt, wie Irmgard Merz erzählt.
Wir also bedienen nicht nur einzeln jede Kunden, sondern wir sind immer als Gruppe zusammen, also 2 manchmal auch 3, weil jedem was anderes einfällt, was dem Kunden gefallen würde, was man noch kombinieren kann, wenn eine Kundin reinkommt, will eine Hose, will ein Shirt oder Bluse, Jacke dazu passt. Und das ist halt das Familiäre, was wir hier drin haben. Wir kennen unsere Kunden, gehen auf sie ein und bedienen dann dementsprechend.
Ihr ehemaliger Chef Stefan Müller hatte genau diese enge Kundenbindung vorgelebt.
Großartige Änderungen wollen wir eigentlich nicht anstreben.
Weil das macht uns aus. Wenn da jetzt großartig viel verändert würde, wären wir nicht mehr wir.
Soweit kann die Spanne also reichen, ja? Ein ganz klassisches Verkaufskonzept und eine ganz moderne Form der Unternehmensübergabe.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Das ist Michael Felser und unsere erste Frage hat uns anonym erreicht. Ich bin seit Oktober 2017 in einer Filiale einer Glasfirma als Sachbearbeiter im Betrieb beschäftigt. Meine wöchentliche Arbeitszeit laut Vertrag beträgt 40 Stunden. Seit fast 4 Jahren ist meine Filiale aber nur 36 Stunden geöffnet und ich habe seitdem 210 Minusstunden angehäuft. Ich werde in den nächsten 2 bis 3 Monaten das Unternehmen verlassen und mein Arbeitgeber wird sicher mein letztes Gehalt einbehalten. Was kann ich tun? Herr Felser, wie ist das mit den Minusstunden?
Minusstunden sind normalerweise das Risiko des Arbeitgebers. Wöchentliche Arbeitszeit ist ja meistens im Arbeitsvertrag geregelt, 40 Stunden, 38, 35. So, dann muss der Arbeitgeber auch für 35, 38 oder 40 Stunden Arbeit anbieten. Kann er das nicht oder tut das nicht, hat der Arbeitgeber Pech, muss er trotzdem das volle Gehalt zahlen. Also er kann nicht sagen, du hast diese Woche nur 36 Stunden gearbeitet und deswegen kürze ich dir das Gehalt um 4 Stunden. Das kann er auch nicht über Monate führen. Gibt Ausnahmen, das sind die Arbeitszeitkonten. Also wenn im Tarifvertrag oder im Arbeitsvertrag ein Arbeitszeitkonto vereinbart ist, dann kann es sein, dass der Arbeitgeber eben nicht die 40 Stunden oder 35 Stunden die Woche ausschöpfen muss, sondern sagen kann, gut, das ist jetzt Saisongeschäft, wir haben diese Woche weniger, machst du diese Woche 30, dafür kommst du in der nächsten Woche, 43. Ne? Da muss natürlich Arbeitszeitgesetz eingehalten werden und so kann das schwanken. Dann gibt es tatsächlich Vereinbarungen, dass der Arbeitnehmer auch selber gucken muss, wenn er die Freiheit hat, also wie bei Gleitzeit, selber die Arbeitszeit zu bestimmen, dann muss er natürlich selber gucken, dass er nicht ins Minus rutscht. Bestimmt der Arbeitgeber alleine die Inanspruchnahme, dann ist das Pech des Arbeitgebers, wenn er weniger verlangt.
Frage Nummer 2 kommt von Holger aus der Nähe von Bingen. Er möchte wissen, was für Arbeitsschutzuntersuchungen gilt. Darf der Arbeitgeber den Arzt oder die Institution vorschreiben, der diese Untersuchung macht? Oder habe ich als Arbeitnehmer ein Anrecht auf freie Arztwahl?
Grundsätzlich gilt natürlich die freie Arztwahl. Hier ist ja die Besonderheit, das ist eine gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung im Interesse des Gesundheitsschutzes des Arbeitnehmers, ne, damit der keinen Gefährdungen am Arbeitsplatz ausgesetzt wird. Und die führt deswegen auch der zur Verschwiegenheit verpflichtete Betriebsarzt des Arbeitgebers durch. Ne? Und die Verschwiegenheitspflicht, das kann man schon ernst nehmen, der darf nichts sagen, der darf nur sagen, ja, ist eine Gefährdung da oder ist nicht geeignet für den Job wegen der persönlichen Konstitution vor Erkrankung, aber darf nicht sagen, ja, der hat das und jenes und oh Gott, das auch noch. Und weil die Krankenkasse die Untersuchung nicht bezahlt, ne, sondern der Arbeitgeber den Betriebsarzt, da ist die freie Arztwahl eingeschränkt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ja, und das war SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Habt eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Eins gehört. SWR1.